Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es war mal wieder ein schwieriger Viertelfinaltag bei den French Open. Novak Djokovic musste aus dem Turnier ziehen. Eins der beiden Viertelfinals bei den Frauen war keine lange Geschichte. Das zweite war sehr, sehr unterhaltsam. Und die beiden Herren-Viertelfinals haben auch nicht das gehalten, was sie versprochen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thiessen, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir müssen natürlich mit der großen Nachricht anfangen. Es sind zu diesem Zeitpunkt keine Breaking News mehr, aber es war heute Nachmittag waren es Breaking News. Und zwar so ein bisschen eine halbe Stunde vorher habe ich mit dem serbischen Kollegen Sascha Osmo noch gesprochen. Der sagte dann, ja, er erwartet eigentlich heute im Laufe des Tages noch die Absage von Novak Djokovic. Der war gestern im serbischen Teil der Pressekonferenz schon nicht so positiv. Hat mir gestern Abend schon Sascha gesagt, ja, nee, Djokovic wird das Turnier nicht gewinnen. Ich gehe nicht davon aus, dass er überhaupt antritt zum Viertelfinale. Und dann kam die Nachricht, wegen eines gerissenen Meniskus oder eingerissenen Meniskus, Teil im medialen Meniskus, ist er jetzt, kann er nicht antreten zu seinem Viertelfinale gegen Casper Ruud. Das hat er sich gestern zugezogen, als er im zweiten Satz in seinem Match gegen Francisco Cerúndolo weggerutscht war. Er hat dann Schmerztabletten bekommen, wir haben gestern darüber gesprochen und er hat dann gesagt, Ende des vierten Satzes konnte er sich wieder schmerzfrei bewegen, aber es war dann quasi nur noch auf anderthalb Beinen drauf und er hat dieses Match trotzdem noch gewonnen, hatte dann heute einen MRI-Scan und der hat dann den Riss bestätigt und Djokovic kann also nicht antreten. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, wie lange er ausfallen wird. Wir haben ja diese Geschichte gehabt von vor ein paar Jahren, als Taylor Fritz sich einer Knie-OP unterziehen musste, nach den French Open und in Wimbledon wieder antreten konnte. Das wäre jetzt wahrscheinlich der Optimalverlauf für Novak Djokovic, aber es ist schon eine große Nachricht und wir werden das erste Mal seit 2004 einen der Big Three nicht, oder alle Big Three nicht im Finale der French Open erleben.
Ich hatte jetzt an Federer gedacht, hatte der sich nicht damals beim Baden seiner Kinder auf den Meniskus gerissen?
Oh, das kann also, auch sein, ja. Ich meine, das war, die Geschichte kenne ich gar nicht mehr.
Das war, wo er dann Jährchen später, glaube ich, wiedergekommen ist. Irgendwie, ich meine so 2015, 2016 und dann hat sich das ein bisschen verschleppt in die Sandplatzsaison hinein und dann nach Wimbledon hat er die Pause gemacht und kam im nächsten wieder. Ich meine, es war ein Meniskus-Innenriss.
Aber da ist er doch gegen Hurkacz gestolpert.
Nee, das war das Ende der Karriere.
Ach so, Entschuldigung, gegen wen ist er denn da gestolpert? Raonic.
Ja, genau, Raonic, ja. Ja, also das müsste es eigentlich sein, aber ganz erinnere mich auch nicht mehr, es ist bald ein Jahrzehnt zurück. Ja, also ich meine, irgendwann musste sowas natürlich wirklich mal passieren. Wir wissen, er hatte jetzt schon immer mal wieder Verletzungen in Grand-Slam-Turnieren. Wir wissen auch, er ist gut darin, sich durch so Sachen durchzunavigieren. Und hier schien es dann doch einfach, und das hat man ja auch während des Matches gemerkt, eigentlich der Schritt zu weit. Also es war jetzt im Nachhinein natürlich beeindruckend, dass er das Match noch gedreht hat, dass er das zu Ende gebracht hat. Kann man ihm nur wünschen, dass er sich im Meniskus da jetzt nicht weiter verletzt hat. Aber wir hatten ja beide gestern auch schon sehr skeptisch geklungen. Jetzt hatten wir noch keine Inside-Infos, ob er rausziehen würde. Aber wir waren beide sehr skeptisch, ob er das würde gewinnen können. Denn er sah gestern schon echt mitgenommen aus. Und es ist natürlich irgendwie in dem Alter auch zu erwarten, dass Sachen passieren. Und ich glaube, das mit dem Meniskus, das passiert auch, kann einfacher passieren, als man denkt. Eben, ich bin zwar Onkel, aber kein Doktor, also jetzt lieber nicht drauf verlassen, was ich sage, aber ich glaube, es kann mit dem Alter ein bisschen einfacher passieren und jetzt ist es Djokovic, was jetzt natürlich der ungünstigste Zeitpunkt der Saison für ihn, weil jetzt kommt Wimbledon, dann kommen die Olympischen Spiele. Ich denke, das waren die beiden Ziele für die Saison. Muss man jetzt mal schauen, ob er an einem von beiden teilnehmen kann. Es fühlt sich auf jeden Fall an wie das Ende einer Ära. Denn es ist schwer vorstellbar, dass er jetzt nochmal in die absolut dominante Position zurückkehrt, die er bis Ende letzten Jahres innehatte.
Es weht der Wind der Veränderung hier über dem Cour-Philippe Chatrier und der gesamten Anlage am Bois de Boulogne. Wir haben Rafael Nadal in der ersten Runde ausscheiden sehen. Roger Federer ist letztes Jahr zurückgetreten. Wahrscheinlich wird Rafael Nadal beim Laver Cup im September zurücktreten oder er sagt, er hängt noch ein Jahr dran, kann ich mir momentan nicht vorstellen. Und jetzt erwischt es in Anführungsstrichen auch Novak Djokovic, der ja auch größere Verletzungen in seiner Karriere hatte, allerdings immer wieder fast noch stärker zurückgekommen ist. Und wo man immer gedacht hat, ja, der Typ ist unverwundbar. Und vor diesem Jahr hat er dann ja nochmal gesagt, ich will nochmal alles rangehen. Ich will nochmal versuchen, in irgendeiner Weise so viele Grand Slams wie möglich zu holen. Und er hat ja nochmal einen Rekord hier geholt. Er ist jetzt alleiniger Spitzenreiter mit 59 Viertelfinals bei Grand Slams. Da hat er Roger Federer mit überholt. Und diese Rekorde wollte er haben. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir hier wirklich am Ende einer ganz langen, sehr breiten Straße war, die auch noch eine Prachtstraße war mit den Big Three. Und dass wir so langsam, aber sicher uns wirklich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass Novak Djokovic nicht mehr um die ganz großen Titel mitspielt und dass er der Letzte ist, der sich noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen gegen das Alter verteidigt hat und gewehrt hat.
Ja, ich glaube, es ist zumindest möglich, dass das letzte Grand Slam Turnier gewesen ist, wo die drei der großen vier dabei gewesen sind. Denn wir hatten ja auch noch Murray in der ersten Runde. Da müssen wir mal schauen, wie lange der noch macht. Nadal müssen wir mal schauen, wie lange der noch macht. Selbst wenn der in die nächste Saison geht, kann ich mir vorstellen, dass er zum Beispiel die US Open auslässt. Djokovic wird jetzt wahrscheinlich viel von der Verletzung abhängen. Also da denke ich, ist alles möglich zwischen schneller Heilung und ein paar Monate. Und von daher, ja, irgendwie ist es dann hier so zu Ende gegangen. Und das ist ja dann häufig so Ehren oder Karrieren von ganz Großen. Das ist jetzt auch natürlich noch nicht bei Djokovic, aber es endet ja meist irgendwie eher in einem leisen Knall als jetzt irgendwie im großen Abgang oder in dem einen glorreichen Match oder so. Wobei man natürlich sagen muss, war nochmal eine ganz schön beeindruckende Leistung von Djokovic, die zwei Matches da auszugraben in den letzten paar Tagen. Und wenn das jetzt die bleibende Erinnerung für ihn ist, wovon ich jetzt noch nicht ausgehe, aber wenn es das ist, ja, dann hat er da nochmal was bewiesen, was er seine ganze Karriere ja gezeigt hat.
Das ist ja die große Krux für diese ganz großen Spielerinnen und Spieler. An welchem Höhepunkt oder an welchem Punkt hörst du auf in deiner Karriere? Steffi Graf hat es damals relativ gut geschafft. Sie hat nochmal Wimbledon-Finale gespielt und danach hat sie noch ein Match oder ist zu einem Match hingeflogen und hat dann gemerkt, na, das ist nichts mehr. Ich höre jetzt auf. Und das war ein sehr guter Abgang, beziehungsweise sie hat es damals hinbekommen. Bei Roger Federer, sein letzter Grand-Slam-Satz ist ein 0-6 gegen Hubert Hurkacz gewesen. Bei Rafael Nadal war es jetzt eine Erstrunde Niederlage in drei Sätzen gegen Alexander Zverev. Auf der einen Seite sagst du, wenn sie mit 34, 35 aufhören, wo sie noch im Saft sind und voll dabei sind, fragst du dich, Leute, hättet ihr nicht noch 2-3 Jahre weitermachen können? Und auf der anderen Seite gibt es dann Kritiker, die sagen, ja, der hätte schon vor 2 Jahren aufhören müssen. Wie du es machst, gerade in dieser Preisklasse der Spielerinnen und Spieler, kannst du es nur falsch machen. Und das ist dann, glaube ich, das Größte und das Schwierigste, dort den passenden Abgang zu finden.
Ja, ich glaube, wichtigste Wort ist hier die Preisklasse, ne? Also wir wissen beide, ich bin jetzt nicht so der Fußballexperte, aber ich habe mitbekommen, dass Toni Kroos zurückgetreten ist. Und ich würde mal sagen, der ist jetzt kein Weltsuperstar à la Messi, aber der ist halt wahrscheinlich schon einer der besseren, den es in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Aber scheint mir für jemanden wie ihn einfacher zu sein, mit 33, 34, 35, wie alt der auch immer ist, jetzt die Reißleine oder eigentlich auf dem Höhepunkt zu gehen, als es jetzt für jemanden aus der Kategorie Messi oder Ronaldo, die ja so ein bisschen das Äquivalent zu denen hier sind, dann halt mit gefühlt Anfang 40 wahrscheinlich irgendwann zu gehen. Und da hängt, glaube ich, einfach mehr dran. Und das sehen wir ja hier auch mit den Dreien, das haben wir auch mit Serena gesehen, das sehen wir natürlich in gewissem Maße auch mit Venus. Das ist einfach wesentlich schwerer, sowas zu moderieren, einen Abgang zu schaffen, den Absprung hinzubekommen, als jetzt vielleicht für die eine Preisklasse darunter.
Toni Kroos ist 6-mal Champions-League-Sieger geworden, das sage ich dir, weil du dich für Fußball nicht interessierst. Der wird jetzt auch noch Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft und dann tritt er ab. Also, ne? Dann ist es ein richtig guter Abgang gewesen.
Ja, ach so, scheint er ja einiges gewonnen zu haben.
Ne? Ja, der ist nicht unglücklich mit seiner Karriere, das glaube ich, können wir dann so sagen. Bevor wir auf die Matches von heute zu sprechen kommen, müssen wir ein Match ansprechen, was es gestern gegeben hat. Und das ist das Match zwischen Alexander Zverev und Holger Rune. Wir haben gestern gesagt, dass wir es nicht mehr begleiten können. Es ging bis Viertel nach eins, glaube ich, deutscher Zeit. Und ich habe damals oder gestern noch darüber geschrieben, über das Match. Und deswegen konnten wir den Podcast auch nicht machen nach dem Match. Und du hattest jetzt heute Morgen auch Termine. Deswegen konnten wir erst recht nicht den Podcast machen. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen das heute. Alexander Zverev ist durch ein 4-6, 6-1, 5-7, 7-6 und 6-2 ins Viertelfinale eingezogen. Er musste wieder über 4 Stunden kämpfen. Und er wird sich wahrscheinlich denken, Mensch, hätte ich den dritten Satz nur zugemacht. Den dritten Satz hat er nicht zugemacht. Im vierten hat er sich glücklich dann gerettet in seinem Tiebreak. Und diese Statistik der Tiebreaks in Roland-Garros für Alexander Zverev ist ja gestern wirklich berühmt geworden mit 22-2. Und im fünften Satz hatte er Holger Rune den Zahn gezogen. Das war in den ersten 2,5 Sätzen kein gutes Match. Das muss man so sagen. Beide waren sehr erratisch unterwegs. Holger Rune hat Zverev extrem viel angeboten, vor allen Dingen mit der Vorhand, aber der war zu passiv. Und dann ab dem 5-6 im vierten Satz, da spielte dann Alexander Zverev vielleicht das beste Tennis in diesem Turnier und hat dann am Ende, kann man glaube ich sagen, verdient gewonnen, aber er hat jetzt dann auch in den letzten 3 Tagen 8,5 Stunden gespielt.
Ja, und darf morgen wieder ran.
Ja.
Das klingt jetzt auch schon an einer physischen Angelegenheit und nicht unbedingt nach 3 Sätze. Also, werden wir natürlich noch sehen. Ja, beide haben wahrscheinlich so ein bisschen bestätigt, also im gestrigen Match, wo sie im Moment stehen. Rune ist ja wirklich ein absolutes Ausnahmetalent, finde ich, am Schläger. Allerdings eben wirklich bei seiner spielerischen Reife noch ein Stück davon entfernt, wirklich nach oben hin aufzuschließen. Und man konnte ja fast die Uhr nachstellen, nachdem er den Tiebreak im vierten Satz verloren hat, dass er auch eher einen Fehlstart im fünften Satz hinlegt. Also das ist so ein bisschen der Rune, den wir im Moment kennen. Und Zverev ist jemand, der passiv werden kann und der in den allergrößten Matches nervös werden kann, der aber auch stabil genug ist, dass man ihn erstmal schlagen muss. Und du hast eben die Tiebreak-Bilanz angesprochen. Wichtige war ja auch, er hatte eigentlich bei allen großen Punkten den ersten Aufschlag reinbekommen. Mhm. Den hat er auch was Match stabilisiert bekommen. Und den hat zum Beispiel Rune nicht stabilisiert bekommen. Also Rune hat wahrscheinlich als Tennisspieler mehr Potenzial als Zverev. Ist die Frage, ob er das je wird irgendwie ausleben können. Aber Zverev hat sich in dem Moment dann verlassen können auf das, was er kann und was ihn halt zu einem Top-5-Spieler macht.
Ja, was ihn zum Top-5-Spieler macht. Und er hat sich gestern mal wieder rausgewonnen. Und wie gesagt, in diesen entscheidenden Situationen, gerade in diesem Tiebreak des vierten Satzes, da spielte er dann sein bestes Tennis. Und dann hat er auch selber gesagt in der Pressekonferenz, also in der Mixed Zone gestern Nacht, deswegen habe ich keine O-Töne von letzter Nacht, weil ich habe das zwar aufgenommen, aber es ist leider nicht wirklich groß gut zu verstehen gewesen. Da hat er gesagt, dann geht es auch darum, erstmal nur zu überstehen und die Punkte in irgendeiner Weise zu machen. Und da gab es Anfang des Tiebreaks, gab es 2, 3 wirklich lange Rallyes und da hat Zverev Rune ausgesessen. Also es war wirklich Aussitzen von Alexander Zverev, der ja auch fitnesstechnisch, schrägstrich von der Physis her, mehr hat als noch Holger Rune. Holger Rune ist ein bisschen bekannt dafür, dass ihm gerne auch mal die Kräfte ausgehen, dass er gerne auch mal mit Krämpfen zu tun hat. Das wird sich wahrscheinlich legen in den nächsten Jahren noch. Aber Zverev ist einfach physisch der Stärkere. Und das hat sich meiner Meinung nach da gestern gezeigt. Er konnte sich nach diesen langen Rallyes ein bisschen schneller erholen. Und Holger Rune ist dann eher so auf den schnellen Punkt gegangen. Und das hat Zverev nicht gemacht. Er hätte noch ein paar Mal mehr diese langen Rallyes spielen können. Und das hat mir beeindruckt.
Ja, Rune nicht erinnert
beeindruckt.
Halt, das andere war vielleicht bayerisch oder so. Mhm. Rune erinnert halt dahingehend schon ein bisschen an den jungen Djokovic. Ne? Wir vergessen das heutzutage, aber vor seiner Erweckung Ende 2011 war er ja wirklich bekannt dafür, dass er ganz fix am Pumpen war und dass er immer wieder körperliche Probleme hatte und dass er in Matches sein Niveau nicht durchhalten konnte. Und das wird die spannende Beobachtung jetzt für Rune sein. Ich denke, der hat seine Saison, die bis hierhin ehrlich gesagt ziemlich schlecht war, nochmal gerettet. Und jetzt gucken wir, wie die nächsten Wochen aussehen, ob er da sich fängt. Und ich würde sagen, Zverev hat seine Saison seine Resultate von vor dem French Open jetzt zumindest mal unterstrichen oder bestätigt. Und ob das jetzt für ihn voller Erfolg wird, die Sandplatzsaison, das hängt jetzt zumindest erstmal von den nächsten 2 Matches ab. Ob er die überstehen kann, leicht wird es nicht. Und Bonus wäre dann für ihn natürlich ein French Open Finale, aber ich würde mal sagen, er hat jetzt das Minimum erreicht.
Viertelfinale steht er jetzt und da wird er morgen Abend, nicht vor 20.15 Uhr, auf Alexis Minaur treffen ab 14.15 Uhr, die beiden Viertelfinals, die beiden Halbfinals, nein, die beiden Viertelfinals der Frauen, ich bin also wirklich schon durcheinander im Zeitplan, die beiden anderen Viertelfinals im bei den Frauen und dann wissen wir auch, wer die Halbfinalisten alle sind. Das war das zu gestern. Wir haben durch die Aufgabe von Novak Djokovic beziehungsweise durch den das nicht antreten können von Novak Djokovic eine neue Nummer 1 der Weltrangliste. Wir wussten vorher, dass Djokovic sehr, sehr weit kommen muss, um dieses, um diesen Status der Nummer 1 zu behalten. Das hat er seit heute nicht mehr dadurch, dass er nicht antreten kann zu seinem Viertelfinalmatch gegen Casper Ruud. Und wir haben jetzt Jannik Sinner als die neue Nummer 1 der Weltrangliste. Er ist die 29. Nummer 1 in der Open Era und er ist der erste Italiener, der dieses Kunststück schafft. Er hat heute 6:2, 6:4, 7:6 gegen Gregor Dimitrov gewonnen. Und es war so Mitte des dritten Satzes bei 5:3 für Sinner, als die Nachricht kam, Djokovic tritt nicht an. Und da wusste man, ja, er ist die neue Nummer 1. Und ich glaube, es hat ihm jemand auf dem Platz zugerufen, dass er jetzt die neue Nummer 1 ist. Er hat dann hinterher im On-Court-Interview dann mit Fabrice Santoro hat er dann auch gesagt, ja, es ist natürlich eine große Ehre und jedes Kind träumt davon, mal die Nummer 1 der Weltrangliste zu sein. War sehr zurückhaltend noch. Ich glaube auch, dass er noch denkt, hier, der Job ist hier noch nicht getan und die Nummer 1 nehme ich gerne ab Montag mit, wenn ich dann auch beide Grand Slams gewonnen habe dieses Jahr. Hier hat er heute Gregor Dimitrov überhaupt keine Chance gelassen. Und die größte Statistik oder die Statistik, die sich für mich hier am meisten hervortut, ist, dass Gregor Dimitrov während dieses Matches 60% Rückhand und nur 40% Vorhand gespielt hat.
Und nicht, weil er es so wollte.
Nicht, weil er es so wollte, nein, nein.
Na, also, sehr schöne symmetrische Scoreline für Sinner hier zum Erobern der Nummer 1. Und du hast Statistiken schon angesprochen. Zahl, die mir aufgefallen war, ist halt einfach, wie viele unerzwungene Fehler Djokovic wollte ich schon sagen, Dimitrov bei den kurzen Bällen gemacht hat. Also wenn man da die Doppelfehler mit reinzählt, sind wir halt bei 28 und bei Sinner stehen 8. Und das ist halt natürlich ein riesiger Unterschied. Also es sind nur die kurzen Bälle, 0-4 Schläge. Warum macht man da unerzwungene Fehler? Weil man natürlich das Gefühl hat oder weil Dimitrov das Gefühl hat, er muss den Ballwechsel ganz, ganz früh übernehmen. Sonst drückt ihn Sinner weg. Sonst wird Sinner ihn mit Topspin bearbeiten. Da hat Eurosport nachher eine schöne Statistik gezeigt. Sinner hat natürlich sehr viel Topspin heute genutzt, hat ihn wirklich tief untergebracht, hat Dimitrov damit aus dem Court rausgedrängt. Und Dimitrov sah so schlecht nicht aus in den längeren Ballwechseln, aber hatte halt wirklich das Gefühl, er muss es in den kurzen entscheiden. Und da hat er einfach zu viele, jetzt würde man sagen, unerzwungene Fehler gemacht, aber sie waren ja durch das Matchup erzwungen oder durch das, was er antizipieren musste, passieren könnte. Und da hat er dann doch ziemlich klar den Kürzeren gezogen. Es hätte auch noch klarer sein können. Sinner hat es dann das Break-Vorsprung im dritten Satz nicht durchgebracht, musste dann noch die kleine Ehrenrunde über den Tiebreak drehen. Aber ich hatte bei ihm auch das Gefühl, der hätte heute auf jeden Fall noch anziehen können, hätte er denn müssen.
Ja, das Gefühl hatte ich auch, dass er immer noch einen Gang zur Verfügung hat auf jeden Fall und dass er dann dieses Match dann, wenn es in drei Sätzen vielleicht nicht geschafft hätte, auf jeden Fall in vier Sätzen hätte gewinnen können und da das Tempo nochmal ein bisschen anziehen können. Und Gregor Dimitrov, der so eine tolle Saison bislang gespielt hat, der, das wissen wir auch, dessen Lieblingsbelag Sand niemals werden wird, aber der hier auch gute Ergebnisse hatte, wirkte komplett overmatched heute. Also er wirkte komplett, dass er in keinem Department dieser oder in keiner Abteilung dieses Spiels auf Augenhöhe war gegenüber Jannik Sinner. Das Gefühl hatte ich.
Ja, ich glaube, stimmt einerseits. Andererseits, ich habe mir jetzt nochmal aufgemacht, wie sah es bei allem als länger von 5 Schlägen aus. 41-33 für Sinner. Das ist okay, würde ich sagen. Wie gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass Sinner da am Maximum gespielt hat. Der hat auf Tiefe gesetzt, der hat auf Sicherheit gesetzt. Dimitrov hat da ja mehr Winner geschlagen als Sinner in diesen Bällen, aber hat halt auch um einiges mehr an Forced Errors gemacht. Er hat halt, wie man im Englischen sagen würde, hat gepresst. Er hat zu viel gewollt. Und dadurch entsteht dann natürlich auch leicht so ein verzweifelter Eindruck von jemandem, der will, aber der nicht kann. Und ich weiß nicht, ob er es heute gekonnt hätte. Er hat es auf jeden Fall nicht hinbekommen.
Dieses Ich schaff's mit diesem Tempo nicht. Da muss ich noch ein bisschen härter draufhauen. Dann muss ich noch versuchen, noch mehr Länge zu finden. Dann muss ich noch mehr versuchen, vielleicht nach vorne zu gehen oder die Rückhand durchzuziehen. Und da sorgt es, das sorgt dann ja auch für leichte Fehler und das sorgt dann dafür, dass du, wie du es gerade gesagt hast, dass du so aussiehst, als wärst du komplett unterlegen. Und er war heute komplett unterlegen. Jannik Sinner ist jetzt die neue Nummer 1 der Weltrangliste. Das hat sich in den letzten Monaten angedeutet. Und er ist in diesem Grand Slam-Jahr noch ungeschlagen. Und ich weiß nicht. Also ich brauche jetzt nicht mehr viel Fantasie, um mir French Open-Sieger Jannik Sinner vorzustellen, nachdem er letztes Jahr so dramatisch rausgegangen war und hinterher tatsächlich ziemlich am Boden war nach seiner Niederlage gegen Daniel Altmaier.
Ja, und ich meine, stell dir vor, nachdem Djokovic das jetzt zweimal geschafft hat und das ja eine riesige Geschichte war, schon ewig nicht mehr passiert, dass jemand die ersten beiden Grand Slams gewinnt, könnte er jetzt hinterherziehen.
Ja.
Und er wäre jetzt nicht der erste Favorit in Wimbledon. Also von daher wäre vermutlich immer noch nicht wahrscheinlich, dass er wirklich den Grand Slam holt. Aber es wäre erstaunlich, wenn nochmal jemand direkt dazu ansetzen könnte. Und wahrscheinlich ist im Moment Favorit Nummer 2 auf dem Titel. Also ich denke, Alcaraz, ich tue mich schwer, aber ist vermutlich Nummer 1. Dann ist Sinner wahrscheinlich 2, dann Ruud Nummer 3, weil er im Moment ein Match weniger zu spielen hat. Dann Zverev 4 und dann Dimonor 5. Aber es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, dass sich hier Sinner den French Open-Titel holt.
Er wird im Viertelfinale auf Carlos Alcaraz treffen. Carlos Alcaraz hat zu diesem Zeitpunkt gerade Matchball gegen Stefanos Tsitsipas. 6-3, 7-6, 5-4 führt er. Und ich glaube nicht, dass wir wirklich viel jinxen, um dann zu sagen, dass hier Carlos Alcaraz ins Halbfinale einziehen wird. Und ich möchte sagen, dass es so eine kleine Duplizität der Ereignisse war, weil auch Stefanos Tsitsipas hatte heute große Probleme, aus seiner Rückhand rauszukommen. Das hat Carlos Alcaraz hervorragend gemacht. Wir wissen, dass Stefanos Tsitsipas jemand ist, der einen starken Aufschlag hat und der danach zu 90% am liebsten erstmal die Vorhand spielt. Das hat Carlos Alcaraz erstens mit seinem Return unterbunden, hat Tsitsipas immer wieder auf der Rückhand angespielt, beziehungsweise die Rückhand gefunden mit dem Return. Und das hat er beim eigenen Aufschlag geschafft und jetzt hat er gerade den Matchball verwandelt zum 6-3, 7-6, 6-4 bei eigenem Aufschlag. Auch da hat er Tsitsipas nicht in die Vorhandecke kommen lassen. Tsitsipas war heute, das muss man so sagen, chancenlos und Alcaraz hat ihn ausgespielt.
Ja, und Alcaraz hat gerade am Anfang brutal gut aufgeschlagen. Also
ja,
kennen wir gar nicht von ihm. So eine super hohe Quote, hinterm ersten fast alles gewonnen. Das ist ein bisschen runtergegangen im Laufe des Matches. Und trotzdem hat er diese kurzen Punkte, die schnellen Ballwechsel halt dominiert. Und war da am Anfang unantastbar. Dann hatte ich das Gefühl, mitte des zweiten Satzes ist sein Level ein klein bisschen runtergegangen. Und trotzdem hat es gereicht, um das über die Ziellinie zu bringen.
Stefanos Tsitsipas wird mit der Leistung in der Sandplatzsaison zufrieden sein, vor allen Dingen, weil er ja mit vielen Fragezeichen aus der Hartplatzsaison gekommen war, wo er nicht gut gespielt hat. Jetzt kommt der Rasen, da bin ich noch nicht so ganz überzeugt davon, ob er wirklich sein großer Belag ist. Ich habe immer noch dieses Bild von vor ein paar Jahren vor Augen, als er und Zverev in der ersten Runde gleichzeitig ausgeschieden sind und dann diese leeren Blicke in der Pressekonferenz von den beiden zu sehen waren. Es wird wahrscheinlich nicht der Lieblingsbelag von beiden werden, von Tsitsipas und von Zverev, aber trotzdem wird er mit diesem Ergebnis der Sandplatzsaison zufrieden sein, auch wenn er heute wahrscheinlich nicht zufrieden damit ist, wie chancenlos er war. Und Alcaraz war jetzt einfach deutlich der Bessere. Die beiden, Alcaraz und Sinner, haben sich in ihrer Karriere jetzt schon wie viel Mal getroffen? 8 Mal? Und genau, werden jetzt.
Hatte ich gerade nachgeguckt.
Bitte 9?
Also es sind Challengers noch drin, da war Alcaraz noch unranked und
ja.
Sinner 380 oder so. Aber auf der Tour 8 Mal.
In der kurzen Zeit haben die beiden sich jetzt 9 Mal getroffen und treffen sich jetzt zum 10. Mal. Ich hatte nichts dagegen, wenn wir am Freitag ein Halbfinale wie damals bei den US Open erleben werden.
Ja, oder wie viele andere Matches. Die spielen ja immer gute, unterhaltsame Matches. Selbst damals in Umag, das Sandplatz-Match war ja eigentlich ziemlich gut. Und auch jetzt dieses Jahr in Indian Wells war ziemlich gut. Also von daher, ich glaube, zumindest die Highlights sind schon mal garantiert. Ob es
jetzt ein
durchweg gutes Match wird, das müssen wir mal abwarten. Aber die Highlights würde ich erwarten. Und wir können ja nochmal rausstreichen. Wir, wie alle anderen, waren vor dem Turnier skeptisch und völlig zu Recht, weil beide hier mit Verletzungen reingekommen sind. Und am Ende sind hier beide ohne große Probleme durchgekommen und treffen jetzt wieder aufeinander. Und die Annahme, spätestens nach den Australian Open war ja, und wahrscheinlich auch zu Recht, das sind die beiden, die jetzt das Herrentennis dominieren werden. Und dann sah es aber wochenlang nicht unbedingt so aus, gerade nach Indian Wells nicht. Alcaraz wieder in Formkrise reingefallen, verletzt gewesen, Sinner hat zwar gut weitergespielt, dann aber auch verletzt gewesen. Und jetzt stehen sie hier wieder im Halbfinale und es ist eine ganz gute Chance, wenn sie auf unterschiedlichen Seiten gewesen wären, dass beide auch ins Finale gekommen wären. Und ich denke, wir können uns darauf einstellen, dass sich da zwei häufiger begegnen werden in den kommenden Jahren, in den großen Matches.
Nur Björn Borg und John McEnroe haben es schneller geschafft, 50 Siege bei Grand Slams einzufahren als Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz hat 60 Matches dafür gebraucht, was eine absurde Statistik ist. Und Björn Borg und John McEnroe haben 59 Matches dafür gebraucht, um 50 Grand Slam-Siege einzufahren. Es ist einfach eine bemerkenswerte Statistik für Carlos Alcaraz, der jetzt im Halbfinale steht. Und es ist ein Match, auf das wir uns, glaube ich, am Freitag wirklich alle freuen können.
Ja, ich tue mich wirklich auch schwer, einen Favoriten zu benennen. Man würde jetzt auf Sand sagen, Alcaraz. Auf jeden Fall mehr Mittel. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob Sinner noch höher in der Leistung gehen kann, ob er im Moment derjenige ist, der sich in den engen Momenten eher wird auf sein Spiel verlassen können. Ich glaube, Alcaraz kann ins höhere Level gehen, Sinner kann ins höhere Level durchhalten. Findest du mir doch sehr schwer zu sagen, wer da die Nase vorne hat.
Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner, also im Herrenhalbfinale. Im Frauenhalbfinale werden wir das Duell zwischen Iga Świątek und Coco Gauff erleben. Das Duell der 1 und der 3 in der Setzliste. Iga Świątek hat heute mal wieder kurzen Prozess gemacht mit der amtierenden Wimbledon-Siegerin. 6:0, 6:2. Und das, was mir am meisten aufgefallen ist, beziehungsweise hängen geblieben ist, war das On-Court-Interview von Iga Świątek, die hinterher gesagt hat, ja, ich habe im Moment die Möglichkeit, die Bälle sehr heavy zu schlagen. Es war mittags, es war relativ warm, 23 Grad, es war trocken, es hat jetzt die letzten zwei Tage nicht mehr geregnet. Das sind ja fast Laborbedingungen für Iga Świątek.
Ja, war wahrscheinlich die beste Grundlinienleistung, die wir hier von irgendwem im ganzen Turnier bisher gesehen haben. Also lustigerweise ausgeglichenes Match bei den kurzen Punkten, hat Wondrusova mitgehalten. Das Gefühl habe ich nicht gehabt, war aber von den reinen Punkten so. Und bei alles, was länger als 4 Schläge war, 37:11 für Świątek. Und da waren 3 Unforced Errors drin und unglaublich viele Winner. Und das war einfach eine Dominanz. Und jetzt macht Ivan Druschewa Spiel, glaube ich, dahingehend ein bisschen leicht, dass sie relativ viel blockt und relativ viel sliced und Świątek da hier jetzt heute viele Antworten drauf hatte. Aber ich würde sagen, seitdem sie Osaka in Form gespielt hat, hat die einfach ein brutales Level von der Grundlinie. Also wirklich für mich das Beste, was hier im Turnier unterwegs ist. Das sieht dann natürlich irgendwie ein bisschen mau aus, weil die Gegnerinnen keine Chance haben. Aber das haben wir ja auch mit Nadal über die Jahre immer mal wieder erlebt, dass der dann 2-3 Matches hintereinander gespielt hat, wo die Konkurrenz gar nichts mehr konnte.
Ja, und es ist halt so beeindruckend, dass sie von Naomi Osaka, wie du gesagt hast, in Form gespielt worden ist, wo sie, ich meine, sie hatte Matchball gegen sich, das dürfen wir nicht vergessen. Und seitdem einfach, sie lässt ja auch nicht locker. Das hat Nadal zum Beispiel auch nie gemacht. Und die Vergleiche mit Nadal, die kommen halt einfach immer wieder, weil sie dann auch sagt, Nadal ist ihr Vorbild und weil die beiden ein ähnliches Spiel haben dann auch. Aber sie lässt ja auch nicht locker. Sie sagt ja dann auch nicht beim 6-0, 6-0 gegen Anastasia Potapova, komm, das eine Spiel gebe ich ihr, dass das nicht so ganz blöd aussieht. Markéta Vondrousova hat gar nicht mal so schlecht gespielt, wie ich fand. Aber sie wurde komplett weggedrückt aus diesem Platz von Iga Świątek. Und die lässt dann nicht nach. Die tritt dann nochmal so drauf das ist einfach wirklich beeindruckend, was sie im Moment macht. Und ich sehe keine Spielerin mehr, die sie besiegen kann. Arina Sabalenka vielleicht, aber nein, auch das sehe ich nicht. Ich habe das Match in Rom gesehen und seitdem bin ich davon überzeugt, dass auf diesem Untergrund Iga Świątek niemand schlagen kann.
Ja, also es hat ja bisher eine geschafft bei den French Open. Das war eben Sakkari. Außerdem hat sie letztes Jahr mal gegen Rybakina aufgeben müssen in Rom. Ansonsten zieht sie das jetzt halt seit Jahren durch. Und es erinnert halt wirklich an Nadal, weil das Spiel so ähnlich ist. Und sie hat ihren Aufschlag ein bisschen besser im Griff, als es damals bei Nadal am Anfang der Karriere der Fall war. Ihre Vorhand ist vielleicht dafür nur 95% von dem, was Nadal am Anfang seiner Karriere drauf hatte. Dafür ist die Rückhand extrem gut. Also sie wird nicht die Karriere von Nadal haben, da bin ich mir ziemlich sicher, weil dafür wahrscheinlich dann auch der Federer, die Federer auf der anderen Seite fehlt und Djokovic, also zumindest im Moment. Aber es ist schon extrem beeindruckend und sie ist jetzt schon die klare Favoritin. Wir müssen natürlich gucken, wer kommt von unten durch. Im Halbfinale ist sie so die klare Favoritin. Und ich glaube, das Rom-Match kriegen wir gegen Sabalenka alle nicht aus den Erinnerungen. Denn da ist Sabalenka ja mit guter Form reingekommen. Yeah. Und hatte in Madrid ihre Chancen. Und dann war sie im Finale halt einfach chancenlos.
Das beste Match
von, also im Finale ja. von Rom.
Ja, genau. Das beste Match seit einigen Tagen in der Frauenkonkurrenz haben Coco Gauff und Ons Jabeur geliefert. Es war im ersten Satz war es ein Hin und Her und das war das, was wir uns davon so ein bisschen erhofft hatten. Ons Jabeur mit ihrer Kreativität, mit ihrer Variabilität und Coco Gauff, die versucht hat, mit ihren Mitteln dagegen zu halten, die auch ihren Aufschlag ganz ordentlich gebracht hat, wie ich fand heute, die dann auch mit der Rückhand ganz viel gemacht hat. Und Ons Jabeur trotzdem die Oberhand behielt in diesem ersten Satz, gewann ihn mit 6-4. Dann aber übernahm Coco Gauff und war dann auch vielleicht dann am Ende die fittere und die Spielerin, die mehr Matchhärte hatte. Also so würde ich das jetzt erstmal sagen. Und hat dann am Ende mit 6-2 und 6-3 gewonnen. Trotzdem, was bei mir hier hängen bleibt, ist, wie froh ich darüber war, Ons Jabeur mal wieder in so einer Form gesehen zu haben und so spät in einem Turnier noch erlebt zu haben. Weil sie hatten ziemlich fieses Dreivierteljahr hinter sich für die Ansprüche, die sie dann ja auch hat.
Ja, und ich würde sagen, im ersten Satz extrem gut aufgeschlagen für ihre Verhältnisse. Sie hat so ein bisschen das Jan-Lennard Struff-Phänomen. Sie kriegt nicht so viele erste Aufschläge rein. Wenn schon, dann ist sie sehr gefährlich. Haben wir eben heute auch gesehen, diese flachen Aufschläge, die sind echt ekelhaft, finde ich, gerade auf dem Sand, noch ekelhafter auf dem Rasen. Das war ja auch eins ihrer Erfolgsgeheimnisse in den letzten Jahren, wo sie zweimal ins Wimbledon-Finale gekommen ist. Und dann hat man gesehen, wenn der Teil stimmt und wenn sie ein Selbstbewusstsein hat, dann kann sie so ein Match dominieren. Dann kriegt sie extrem viel die Linien lang gespielt. Dann ist es eben auch alles gar nicht so verspielt und so kreativ, sondern dann ist die Kreativität der Bonus obendrauf. Und sie ist einfach entschieden, wie gesagt, die Linien entlang. Sie kommt dann auch sehr effizient ans Netz. Und das hat ihr dann Gauff mit der Zeit genommen, einfach durch diese Fähigkeit wirklich alles zurückzubekommen und die Athletik einzusetzen. Und man muss auch sagen, die Rückhand war heute weitestgehend fehlerlos bei Gauff. Also die fand ich richtig gut, da hat sie heute auch sehr gut mit attackiert. Und am Ende war Gauff 10% besser und es hat dann auch gereicht. Vielen wird jetzt wahrscheinlich der letzte Ball in Erinnerung bleiben, den Jabeur wirklich sehr verhühnert hat. Aber wir können sagen, es war nicht das ganze Match, so wie dieser letzte Smash.
Nein, das war es nicht. Es war am Ende ein bitterer Matchball, aber ansonsten war es ein sehr gutes Match von beiden. Und das hat mir gut gefallen. Wie gesagt, es war das beste Match, beziehungsweise das wettbewerbsfähigste Match der letzten Tage. Und es war ein Match, was, ich glaube, den Zuschauerinnen und Zuschauern auch sehr gut gefallen hat. Es war eine sehr gute Atmosphäre da. Coco Gauff hat hinterher gesagt, Mensch, es tut mir leid, dass ich jetzt gewonnen habe, weil sehr viele Fans auf der Seite von Ons Jabeur waren, gerade dann aus dem arabischen Bereich. Und das sorgte dann für eine richtig gute Atmosphäre. Und wir haben ja gestern noch darüber gesprochen, wie schlecht diese Ansetzungen sind für die Frauen in diesem Jahr und wie sehr sie an den Rand geschubst werden hier von der Turnierdirektion mit Amélie Mauresmoe als Turnierdirektorin. Und dann heute das zu sehen, volle Ränge, gute Stimmung, ein gutes Match dann auch noch, das war so ein bisschen für Erleichterung, glaube ich, auch gesorgt.
Und ich glaube, Jabeur ist ja, ich habe jetzt nicht beide Weltranglisten durchgeguckt, aber sicherlich in den letzten Jahren erfolgreichste französische Spielerin, also wo wir beide mit reinnehmen. So viele, die es wirklich richtig weit nach oben geschafft haben in den letzten Jahren, hat man nicht. Wawrinka natürlich, Auger Aliassim, die Franzosen und Französinnen. Und sie ist halt eine frankophone Spielerin und wohnt ja auch schon länger, glaube ich, in Frankreich und ist da extrem beliebt. Ist ja auch ziemlich bekannt seit ihrem Juniorinnentitel hier damals vor Ewigkeiten. Also da gibt es schon eine Verbindung und es hätte sich eigentlich heute angeboten, das irgendwie als Match 3 zu machen. Keine Ahnung, warum es nicht passiert ist. Sie werden sich irgendwas dabei gedacht haben, ob wir damit jetzt übereinstimmen oder nicht. Und ja, ich meine, wir stehen potenziell vor sehr guten Halbfinals bei den Damen, mit den vier besten Spielerinnen und den dreien, die im Moment die aktiven Grand Slam Siegerinnen sind. Ah nee, stimmt, Wondruschowa ist heute ausgeschieden gegen Świątek, die, wo es mir gerade auffällt, die anderen drei aktiven Grand Slam Siegerinnen hintereinander besiegen könnte, ne? Goff, ja. Wondruschowa und Sabalenka, wenn es dazu kommt. Frag mich, wie häufig das passiert. Also, wir kriegen wahrscheinlich sehr gute Damen-Halbfinals.
Davon gehe ich aus, auch aus. Donnerstag werden dann die Halbfinals gespielt und morgen sind dann die beiden Viertelfinals der Frauen auch als erstes und das ist dann allerdings wirklich eine normale Ansetzung, weil morgen, weil die Damen dann nur einen Tag Pause haben und deswegen werden sie immer als erstes angesetzt. Als erstes wird morgen dann das Viertelfinale im Herrendoppel dabei sein. Marcel Granollers und Horst Jesubaschos, die treffen auf Thomas Machatsch und Zhang Zhizhen. Die beiden haben jetzt vier Turniere in diesem Jahr gespielt und sind auf Platz 11 im Race to Turin im Doppel. Das finde ich ziemlich cool. Erste Runde gegen Mies Skapski gewonnen. Granollers und Sebastos haben jetzt 11 Matches hintereinander gewonnen, haben das letzte Match aber, das sie verloren haben, gegen Machatsch und Zhang in Madrid verloren. Jasmin Paolini gegen Elena Rybakina als erstes nicht vor 14.15 Uhr, danach Mira Andreeva gegen Arina Sabalenka und dann nicht vor 20.15 Uhr die Night Session Alexander Zverev gegen Alex de Minaur. Das wird die letzte Night Session sein, jede Night Session mit Herrenmatches und auch das muss man dann auch mal wieder sagen. Und dann auch Amélie Mauresmo ankreiden. Es gab damals die Chance, wenigstens wenn man ein Spiel hätte ansetzen können in der Night Session, dann hätte es Naomi Osaka gegen Iga Świątek sein müssen. Das hat sich von vornherein angeboten. Damals hat man das beste Match des Turniers bekommen und das nicht in der Night Session zu haben. Gut, das ist wirklich bitter. Morgen wird es höchstwahrscheinlich keinen Podcast geben. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt aber
noch. Sagen wir mal wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Wir gehen mal von 80% auf 60% runter.
Genau. Philipp wird alles versuchen, dass er den Podcast machen kann. Auch ich werde alles versuchen, damit ich den Podcast machen kann. Aber wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ihr könnt euch ja überraschen lassen. Euer Podcatcher wird euch dann auf den neuesten Stand bringen, was den Podcast angeht. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, wir möchten oder ich möchte die beiden dann auch mit einer Spende unterstützen, auch die drei, weil Florian Heer auch noch dabei ist, mit der Challenger Corner. Da gibt es übrigens nächste Woche wieder eine neue Ausgabe. Dann freuen wir uns auch darüber. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.